Okay, willkommen zurück bei Exit und Einstieg, dem Business-Podcast zwischen Vater und Tochter. Mein Name ist Annalena Charbonnier, ich bin die Gründerin von Hivedrive und das ist mein Papa.
Ich bin der Klaus Schmidt, ich bin der Gründer der PRD GmbH, einer kleinen Beratungsgesellschaft für Zahnärzte.
Sehr gut, und heute wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, über das ganze Thema Lehren und Lernen, voneinander lernen, auch gerade so zwischen uns. Wir haben ja einen sehr, sehr interessanten Kontrast sitzen. Ne? Du bist 75 Jahre alt, hast ja einfach eine lange Business-Karriere hinter dir als Geschäftsführer in der Industrie, als auch als Selbstständiger. Mhm. Wann habe ich angefangen zu arbeiten eigentlich? Ich habe, glaube ich, mit 27 so richtig angefangen zu arbeiten. Jetzt bin ich 35, also ich habe gerade mal 8 Jahre. Und davon muss man fairerweise sagen, war ich fast 2 Jahre in Asien und bin durch die Gegend gereist.
Also, aber hat ja auch mit Lernen zu tun.
Hat auch sehr viel mit Lernen zu tun gehabt. Und ich hatte auch die erste Reise, die ich gemacht habe, ja wirklich, um rauszufinden, was will ich denn machen? Ne? Also hat mir unheimlich geholfen, auch das ein Stück weit rauszufinden. Aber dementsprechend habe ich, sage ich mal, so 6, 7 Businessjahre vielleicht effektiv hinter mir. Und deswegen würde mich total interessieren, wenn du jetzt so mich beobachtest, so mit deiner ganzen Erfahrung, gibt es etwas, wo du das Gefühl hast, das kannst du eigentlich von mir lernen im Business?
Also ich fand, weil du das an den Anfang gestellt hast, ich fand das eine spannende Entscheidung von dir und es war ja deine Entscheidung. Mhm. Und ich habe dich an den Frankfurter Flughafen gefahren. Ich erinnere mich noch wie heute, dass du mich gebeten hast, in den ersten Monaten keinen Kontakt zu dir aufzunehmen und dann stand in einigen Monaten auch noch dein Geburtstag aus. Ja. Da wolltest du auch keinen Kontakt haben. Und als ich dich da so abgesetzt hatte, hatte ich das Gefühl, ich habe dich verloren. Vor allen Dingen habe ich also ja, in einer bestimmten Form vielleicht auch die Kontrolle verloren. Mhm. Also eine wohlwollende Kontrolle als Vater.
Ja, so Leitlinien gegenüber.
Und also das war für mich ein großes Lernen, wirklich die Tochter loszulassen, in einen Flieger zu lassen und nicht zu wissen, wo sie hingeht. Ich wusste, du willst nach Thailand fliegen, du hattest so grob skizziert, was du alles machen willst. Und wirklich zu akzeptieren, dass kein Kontakt in den ersten Wochen und Monaten möglich ist und möglicherweise während der gesamten Zeit. Du hattest dir ja 3 Monate vorgenommen.
Ich glaube 6 sogar.
Oder 6.
Ja.
Und ich war nicht voller Sorge, sondern ich habe einfach das Empfinden gehabt, also ich verliere hier ein Stück Kontaktmöglichkeiten, habe mich nicht wirklich gut dabei gefühlt, habe es aber zugelassen. Ich habe wirklich auf der Rückfahrt, ob du das nun glaubst oder nicht, ziemlich stark geweint, habe meine Gefühle verarbeitet und habe dann losgelassen, habe dann wirklich losgelassen. Und das war ja dann spannend, das war nicht ganz so, wie du es am Anfang geschildert hast. Ja. Nach ein paar Wochen hast du dich gemeldet, hast mir so ein Zwischenfeedback gegeben, was inzwischen gelaufen war. Und dann haben wir ja uns sogar zu deinem Geburtstag, hast du gesagt, ach, du dürftest mal eine Woche kommen.
Komm dann nach Bali, treffen wir uns auf Bali.
Treffen wir uns auf Bali, so kam ich mal nach Bali. Du hattest die Hotels ausgesucht. Aber das Lernen, also deswegen erzähle ich es, das Lernen für mich war, loszulassen und drauf zu vertrauen, dass du dich in der Welt zurechtfindest, was eine junge, gut ausgebildete junge Frau, die auf diesem Weg zu sich finden wollte.
Ja, das stimmt.
Und da habe ich auch drauf vertraut, du wirst den Weg dann schon finden, was für dich das Richtige ist. Und als wir uns dann auf Bali trafen und da eine schöne Woche miteinander verbringen konnten, habe ich mich hier ganz auf dich verlassen. Ich habe meinen Führerschein zu Hause gelassen.
Ja.
Und du musstest mich auf dem
Moped, auf dem Roller.
Auf dem Roller. Und da hatte ich damals mindestens 10 Kilo mehr als heute.
Ich wollte gerade sagen, also es war schon, da musste ich schon gut ausbalancieren an den Schluchten in Bali.
Den Vater durch die Gegend chauffieren. Ja. Wir haben uns ja sehr ausgetauscht, was du in der Zeit gelernt hast. Mich wird heute aus der Rückschau interessieren, was war dein größtes Lernen in diesen Monaten?
Ja.
Du einfach in der Welt unterwegs warst und dein gespartes Geld, ich habe ein bisschen was dazugegeben,
gespartes
Geld ausgegeben hast, dein Leben organisiert hast, was war dein großes Lernen? Oder waren die wichtigsten Lernschritte?
Also ich glaube, es war ein super wichtiger Moment in meinem Leben. Ich war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt oder 28. Hat mich ja in Berlin, habe ja lange in Berlin gewohnt, hatte dort mich eigentlich sehr so zu Hause gefühlt, hatte eine Beziehung, die auch mir sehr gut getan hat. Und das ist dann alles so ein bisschen zerbrochen. Also ich habe es auch selber, also ich habe selber die Beziehung beenden wollen. Habe da also sehr viel Halt verloren. Beruflich habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ich war ja bei Jung von Matt und bin dann zu Scholz & Friends und war bei großen Agenturen und das war alles ganz cool, aber ich habe halt null mich in diesem Agenturleben, habe mich da sehr eingeschränkt gefühlt, wusste auch überhaupt nicht wohin. Da gab es eben gar keine Karrierewege oder Orientierung, sondern wurde es so reingeworfen, nicht wissend, wo die Reise hingehen kann. Und dann habe ich so die Dienstältesten gesehen, die sahen alle ein bisschen fertig aus mit der Welt und ich dachte so,
So
ich
willst du nicht werden.
weiß nicht, ob das ich bin. Also ich wollte Freiheit. Für mich war Freiheit ein riesengroßer Treiber. Ich bin ja generell ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und dann bin ich dann mit 28, habe ich dann wirklich noch ein halbes Jahr mir einen Zweitjob noch gesucht, habe zusätzlich am Wochenende noch in einem Bioladen gearbeitet, habe mir richtig Geld angespart, damit ich dann wirklich sagen kann, so, ich gehe jetzt einfach reisen. Das war ursprünglich was, was ich mit meinem Ex-Freund geplant hatte. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es alleine und statt 3 Monate mache ich 6. So, und jetzt gehe ich in die Welt. Und für mich war nur klar, ich muss rausfinden, was ich machen will. Weil das, was ich jetzt mache, hasse ich. Und ich habe damals, ich meine, ich war auch schon im Marketing, was mache ich auch heute. Ja, ich habe damals echt zu Freunden gesagt, wenn ich zurückkomme und ich bin wieder Werbetexterin, erschießt mich. Also ich war
So war es
super,
gefrustet
ich war
schon.
so, ich hatte so gar keinen Bock drauf. Ja. Und dann bin ich los, 28, und ich meine, ich bin davor schon, ich bin ja mit 19 nach Berlin gezogen, aus einem kleinen Dorf und so. Also ich kannte schon mich neu zurechtfinden, aber ich sag mal, dann so halbes Jahr vor dir haben in einer komplett neuen Welt. Ich war davor nie in Asien oder so. Kriegt man schon ein bisschen Angst an der einen oder anderen Stelle. Ne, also es war für mich sehr herausfordernd und ich war auch einfach super unglücklich mit meinem Leben einfach. Also es, oder was heißt super unglücklich? Ich wusste, hat gar keine Orientierung, sagen wir es so. Und für mich, deswegen wollte ich dann auch so klar, glaube ich, diese Grenze setzen, wenn du es jetzt so erzählst. Ich wollte auch keinen Kontakt zu meinem alten Leben. Ich wollte einfach rausfinden, wer bin ich, was will ich, mit allen neuen Möglichkeiten, ohne irgendwie Bericht erstatten zu müssen, sondern ich wollte einfach mal alles auf mich wirken lassen, ohne dass andere so das verstehen wollen, hinterfragen wollen, die mich kennen. Ne? Ich glaube, das war so meine Motivation. Und am Ende, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich diese Reise total gebraucht, um einfach so ein paar Impulse zu finden, die mich dann sehr weitergebracht haben. Also ich habe auf dieser Reise ganz viele Leute kennengelernt, die dann so mit ihrem Laptop im Café saßen und da gearbeitet haben. Ja, und das war so dann der erste Impuls, wo ich dachte,
Könnte was
sieht
sein.
cool aus, sieht gut aus. Ich liebe Reisen, ich liebe unterwegs sein. Ich bin einfach, weiß nicht, ob es ADHS ist oder ob es irgendwas anderes ist, aber ich liebe einfach die Abwechslung, ne? Ich liebe die Veränderung. Und da habe ich halt, ich war ständig an neuen Orten, habe dann auch irgendwann gemerkt, zu viele neue Orte, auch ein bisschen too much. Also man geht dann ins andere Extrem und kann dann wieder so ein bisschen rausfinden, was brauche ich eigentlich. Aber habe vor allem gesehen, Leute arbeiten sehr frei. Und dann habe ich halt so drüber angefangen nachzudenken, so okay, was könnte denn das für ein Job für mich sein, wo ich so frei arbeite? Und am Ende, ich meine, ich war 6 Monate unterwegs und ich habe ja auch so, ich war ja im Kloster, habe mir die Haare abrasiert. Ich habe auf einer einsamen Insel gelebt, im Baumhaus für 1,5 Monate. Also ich habe es ja wirklich gelebt. Ich habe ja wirklich alles mitgenommen, was ging. War in Thailand, Laos, Myanmar, Indonesien. Also habe wirklich viel erlebt. War super toll. Aber wenn man ehrlich ist, war die Reise, also ich war ganz oft ganz einsam, lost, orientierungslos in meinem Hotelzimmerchen, da hartes Bett,
Glaube ich.
10 € die Nacht bezahlt, jetzt so viel Geld hatte ich ja auch nicht und habe auch sehr, sehr viel einfach hinterfragt. Aber zwei Dinge hat diese Reise am Ende, sage ich mal, für mich gebracht. Das eine war, ich habe auf dieser Reise, weil ich so mutig war, glaube ich, angefangen, mich wirklich zu mögen. Und das war der allerwichtigste Part, der auf dieser Reise passiert ist. Ich habe auf dieser Reise, da war ich 28, weiß ich noch, da habe ich so einen Barkeeper kennengelernt auf dieser einsamen Insel in Thailand. Wir haben abends zum Baumhaus zusammen abgehangen und so und haben diese selbstgedrehten Dschungelzigaretten geraucht. Und dann habe ich dem in irgendeinem Moment wirklich gesagt, I think I like myself. Und es war das
Oh,
erste Mal,
dass du das
dass ich das
gesagt
fühlen konnte.
hast. Oh,
So richtig.
toll.
Das war
Es ist so
natürlich
wichtig.
weltbewegend. Also wenn ich jetzt dran denke, kriege ich Gänsehaut. Ne? Und ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, warum? Weil ich mit so vielen Unwegsamkeiten und Herausforderungen in dieser Zeit umgehen musste, dass ich einfach mehr Selbstvertrauen bekommen habe. Und ich hatte davor auch schon ein interessantes Leben, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich mache so meins, weißt du, so 100%. Und das war die eine Sache, die unheimlich toll war. Und das zweite war eben dieses freie Arbeiten. Und dann habe ich ja den kompletten Loop quasi gedanklich gemacht. Ganz am Ende habe ich dann gedacht, weißt du, was ich mache? Ich bleibe Werbetexterin, aber selbstständig.
Ja.
Ich will es selbstständig machen. Mhm. Und habe dann ganz bewusst wirklich eine Strategie, okay, ich komme zurück, ich gehe nochmal ein Jahr in eine Agentur, eine, wo ich Englisch sprechen muss, ja, damit ich mein Englisch nochmal auf Vordermann bringe. Mhm. Und danach mache ich mich selbstständig. Mhm. Und genau so ist es ja auch gekommen. Okay. Deswegen, es war ein unheimlich guter Start für das Sortieren und Ordnen von dem, was ich eigentlich sein will und was ich eigentlich machen will.
Ja. Ich spiegel dir mal, was ich als Papa gelernt habe. Also das Loslassen hatte ich gerade schon beschrieben. Ich habe in der Tat schon, als wir uns dann auf Bali trafen, hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich aber eine deutlich andere Tochter in den Arm genommen, weil ich das gespürt habe, dass also in dir sich etwas entwickelt hatte, ohne dass wir das also verbalisiert hatten. Mhm. Ich habe auch gelernt, dass du also mit dem Gedanken spielst, ein freieres Leben führen zu können, wo du also viele Dinge online machen kannst und du hast dich wohl auf der Reise mit unheimlich vielen Leuten also treffen können, die ein solches Leben geführt haben. Das heißt, du hattest konkretere Vorbilder, wie du das machen kannst.
Ja, ja.
Und als du dann auch erzählt hattest, dass das dein Weg sein wird, erst nochmal in der Agentur und dann dich selbstständig machen, dachte ich, diese Reise war wunderbar. Die hat eine Befreiung gebracht und eine Orientierung, beides.
Ja.
Also und die Befreiung ist, ich nehme mich, ich mag mich, das ist die Befreiung. Und das muss man wirklich im Leben irgendwann sagen können. Mhm. Und unendlich viele Menschen schaffen noch nicht einmal diesen Schritt.
Ja, das ist richtig schlimm.
Also ich brauche diesen Schritt, dass ich sage, ja, ich mag dich und da gibt es unterschiedliche Wege. Meine Befreiung war anders als deine.
Absolut, ja.
Aber das ist wichtig, sich zu mögen, so wie man ist, und dann eine Idee zu entwickeln. Für was bin ich gemacht?
Ja.
Also wir sind alle für irgendetwas gemacht. Also wir haben einen inneren Grund zu existieren und er ist immer darauf ausgerichtet, anderen irgendwie zu helfen.
Ja, das
glaube
ich.
Also von daher, da habe ich also viel lernen dürfen, also auch die Reise nach Indonesien, nach Bali hat einen Beitrag geleistet und als du dann zurückkamst und also konkret erzählt hast, also was du vorhast, habe ich gedacht, die Tochter kannst du jetzt völlig loslassen. Die macht das schon. Und auch als du hier beispielsweise vor der Frage standest, die Firma zu gründen, habe ich innerlich mit mir sehr ringen müssen, nicht in die alte Papa-Rolle zu gehen. Die wäre die gewesen, ich leih dir die 50.000.
Ja.
Das wollte ich nicht.
Ja.
Ich wollte dich loslassen und du musstest dein Geld irgendwo finden und hast das ja auch gefunden und bin da sehr froh drüber, dass ich das nicht gemacht habe.
Ich auch, ja.
Weil das hat dich unter den Druck gesetzt, den man auch braucht, wenn man eine Firma gründet, musst es durchziehen und musst schauen, dass du die Schwierigkeiten, die auf dem Wege liegen und du hast ja in vergangenen Folgen darüber gesprochen, dann musst du es auch lösen. Und das ist gut so. Ich konnte dich loslassen, in dem Vertrauen, du hast dich gefunden und in dem Vertrauen, du findest deinen Weg, was du machen willst. War eine schöne Erfahrung für mich.
Ja, das ist super spannend, der Spiegel. Und ich glaube wirklich, dass, also ich habe ja öfter die Situation, dass Menschen so zu mir kommen und sind so, machst du das alles, bist ausgewandert, Firmengründung und die dann so da drin so sehen nach dem Motto, oh, du scheinst dafür irgendwie gemacht zu sein, so nach dem Motto. Und wirklich, ich bin der absoluten Überzeugung, du musst einfach nur sehr harte Sachen machen, oft. Wenn du oft dich in eine Situation bringst, in der du über dich hinauswachsen musst, entwickelst du einfach eine Klarheit, ein Selbstbewusstsein, auch eine Selbstliebe, weil du einfach merkst, ich kann mich auf mich verlassen.
Ja.
Ja, und das ist so, was einfach für mich eben wieder dieser Reise, ich weiß noch genau, also kleine Anekdote, ich saß in Myanmar und ich kam da an. Und Myanmar war zu dem Zeitpunkt, das war ja 2018, gerade offen, da konntest du reisen, aber es war halt, sage ich mal, ein sehr wilder Ort für mich, ja, die jetzt halt irgendwie bisher nur Europa gesehen hatte. Ja, Straßen voller Dschungel, so, alles ist irgendwie auch teilweise dreckig oder so. Also du hast so das Gefühl, dass du wirklich das erste Mal in so einem Entwicklungsland, in Anführungsstrichen, bist, ne? Und Ich hatte Angst. Ich dachte, okay, was, wenn ich hier überfallen werde oder so. Also auch voll die Vorurteile, mit denen man konfrontiert wird. Ja. Und dann bist du der einzige Mensch, der auch so aussieht wie du. Das ist auch krass, dass das ja. erste Mal zu spüren, wie es ist für jemanden,
der Außenseiter
zu sein, und alle schauen dich an und du fühlst, und es ist auch so interessant, wie der Kopf automatisch denkt, nur weil jemand dir ähnlich sieht, ist der dein Freund. Stimmt ja überhaupt nicht. Aber das ist etwas, was wir verankert haben. Ja. Jemand, der mir ähnelt, ist mir gut gesonnen. Ja? Ja, ja. Und da bin ich da so rein in dieses Hostel und saß auf der Dachterrasse und dachte so, ich kann hier, alle haben ja auch ständig in Myanmar, weil die damals so selten auch Ausländer gesehen haben, die haben dir auch alle gewunken und wollten Fotos mit dir und so, du wurdest dann auch teilweise so belagert. Und ich saß in dieser auf dieser Terrasse im Hotel und dachte, ich kann hier nicht reisen. Ich wollte einen Monat dort eigentlich reisen. Und dann kam da so ein Mädel rein, die war locker höchstens 1,50 groß, super dünn, Hotpants, kurzes Top und ist so mega lässig da so reingelaufen. Ich war so, wie kann das sein, dass du dich so sicher fühlst und ich mich so unsicher fühle? Da ist doch irgendwas komisch. Und diese Erfahrungen, ich habe die dann auch drauf angesprochen, ist so, wie machst du das, ne? Und sie war so, ist so der sicherste Ort der Welt, das sind die nettesten Leute. Und ich so, echt, ja? Und diese Erfahrungen, sich da so mit diesen vermeintlichen Ängsten, das sind ja oft nur irgendwelche tief verankerten Gedanken. Themen im Gehirn, die sind ja überhaupt nicht der Wahrheit entsprechend. Und ich habe mich dann darauf eingelassen und Myanmar war das tollste Land. Ja, ich habe da die tollsten Erfahrungen gemacht, einfach auf mein Bauchgefühl zu hören und nicht auf meine Angst. Und auch diese Unterscheidung zu lernen zwischen Angst und Intuition. Ja, oft denkt man ja, meine Intuition sagt nein, aber eigentlich ist es nur eine Angst. Ja, aber so dieser feine Grat zwischen, ja, da kannst du vertrauen, mach das mal, oder nee, da ist irgendwas komisch. Dass diese Dinge zu lernen, man kriegt so viel Selbstbewusstsein bei solchen Dingen. Und deswegen kann ich halt einfach jedem immer empfehlen, um so den Bogen zuzumachen. So, ich bin super, habe super viele Ängste in meinem Leben, ne? Also jetzt als Unternehmerin und das Auswandern, also ich konnte nicht pennen die Nacht, bevor ich ausgewandert bin. Oder jetzt Sales Calls und so. Also da sind sehr viele Sachen, wo ich denke, schon sehr Angst. Aber wenn man es dann macht und merkt, man kann es einfach machen, das Selbstbewusstsein und die Klarheit, die man gewinnt, das ist der eigentliche Asset, den man kriegt. Okay. Das ist mein Learning.
Ich will nochmal eine Schleife drehen zum Thema Risiko. Risiko ist ja etwas, was aus Abwägung entsteht. Und beziehen wir es auf unternehmerische Aktivitäten. Dein Risiko, als du jetzt Hivedrive gegründet hast, war ja ganz sicher das Risiko, von irgendeiner Stelle Geld zu kriegen.
Ja.
Und die Verantwortung dafür zu übernehmen, das wieder zurückzuzahlen. Mhm. Wie ging das dir mit dieser Situation und wie hast du es hinbekommen? Weil mich hast du gar nicht gefragt und ich hätte auch Nein gesagt.
Da sind wir wieder bei dem Thema Intuition. Es kamen ja viele Sachen zusammen. Also ich hatte quasi als Freelancerin diesen Einbruch in meinem Einkommen, weil plötzlich mein Empfehlungsnetzwerk nicht mehr funktioniert hat, aus Gründen. Und dann war ich so aufgeschmissen und war so, okay, wie kriege ich jetzt planbares Business? Und dann habe ich schon so ein halbes, dreiviertel Jahr eigentlich intensiv gesucht. Ich habe auch 3-4 Webseiten gebaut mit verschiedenen Ideen. Also ich hatte schon sehr viele Ideen gespiegelt. Und dann eben diesen ganzen Recruiting-Lead-Gen-Markt, der ja so gepusht wurde in Deutschland oder immer noch gepusht wird, habe ich dann gesehen und gedacht, cooler Markt und mit den Skills, die ich habe, kann ich das eigentlich besser machen. So, da habe ich so eine Chance erkannt. Und dann eben mit demjenigen, der dann eben Stefan, der bei mir ein bisschen investiert ist, dann so ein Casual-Abendessen gehabt und das dem erzählt. Und der hat mich dann das erste Mal so ein bisschen motiviert, so hey, das ist eine wirkliche Chance und du bist cool und schreib dir mal einen Businessplan und so weiter. Das heißt, es war ja nicht so, dass ich dachte, ach, ich brauche jetzt Geld, sondern eigentlich wurde das fast von außen an mich rangetragen, die Möglichkeit. Also es war ja andersrum. Es war ja nicht, Business.
Der Stefan wollte in dich investieren.
Ja, sozusagen. Ah, okay. Genau, also sozusagen, beziehungsweise hat mir quasi den Kopf dafür geöffnet, zu sagen, hey, pass auf, das Businessmodell, wenn du das mal sauber runterschreibst, könnte eins sein, wo sich ein Investment gerade lohnt. Ich kenne Leute, die da investieren würden, so nach dem Motto.
Und er schaute in den Spiegel.
Er schaute vielleicht in den Spiegel. So, also, man muss dazu sagen, Stefan ist mit einigen solcher Agenturen verbandelt, der ist in mehreren Agenturen investiert, die ähnliche Dinge machen. Das heißt, der hatte schon einen Rahmen, wo der wusste, das funktioniert gerade schon bei drei anderen. Und jetzt kommt sie mir an und sagt mir was Ähnliches. Interessant. Erzähl, mach mal mehr. Und das, aber warum habe ich es am Ende gemacht? Deswegen zurück zum Risiko. Also ich habe, also ehrlich zu sein, überhaupt nicht überblicken können, was es bedeutet, Unternehmerin zu werden. Es war ja auch nie mein Lebensplan, sondern es ist ein Stück weit natürlich gewachsen. Ich habe einfach nur gemerkt, da ist eine Chance, da kommt ein Mensch, da kommt ein Modell, da kommt eine Business-Idee, da kommen meine Skills, da kommen sehr, sehr viele Sachen zusammen. Dann kam das Office noch, immer von so einem Office geträumt, hohe, helle Räume, langer Holztisch. Und dann gab es dieses Inserat, 1:1. Ja, und ich war so, is it a sign? Ja, ist das ein Schicksal. Zeichen? Ne? Und diese Sachen kamen alle zusammen und dann eben, wie gesagt, diese Möglichkeit, da wirklich ein Investment reinzukriegen, ein kleines, um einfach ein Startteam zu bauen. Ne, weil das, was ich gelernt habe oder was mir gesagt wurde, war, wenn du das machst, dann gleich richtig. Team, größere Möglichkeit des Umsatzes und nicht so du alleine, Bootstrapping, es wird zu lange dauern. Du brauchst direkt ein Sales-Team, du brauchst direkt Leute, die dich unterstützen. Ich war so, okay, noch nie gemacht, aber gut, warum nicht?
Der Impuls kam von Stefan, dass das...
Ja, von mehreren Leuten. Also es war so, ich habe mich dann angefangen, damit zu befassen. Also ich habe ja auch einfach ein gutes Unternehmernetzwerk, muss man sagen. Ich habe dann so mit vielen Leuten das ja auch gespiegelt. Und dieser Impuls kam dann ein paar Mal. Und dann habe ich echt so überlegt, dachte, boah, will ich das? Ist das mein Lebensweg? Also ich habe dann so sehr in mich gespürt und so treffe ich halt viele Entscheidungen, sehr nach meiner Intuition. Und dann war ich spazieren und Stefan war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel in Dubai. Und dann war ich spazieren und ich war so, Schicksal, sende mir ein Zeichen. Und dann habe diese Frage, habe ich sehr im NLP gelernt. Stell die richtige Frage und gib die mal ins Universum und guck mal, wo die Antwort kommt, nach dem Motto. So ist ja sehr mein NLP-Trainer auch aufgestellt, Marc Plätzer, der hat ja so einen spirituellen Touch. Ne? Und dann habe ich diese Frage ins Universum gestellt und dann lief ich da spazieren und dann sehe ich auf dem Boden einen Geldschein. Und dann gucke ich den, hebe ich den auf, dann ist es ein Dubai-Dollar. Das war mein Zeichen. Der hängt bei mir im Kühlschrank, das war mein Zeichen, du musst es machen. Und ich meine, wenn du das so erzählst, deswegen bin ich halt, sage ich mal, so eine sehr spirituelle Business-Ratgeberin, weil es ist strategisch, ich bin ein sehr analytischer Kopf, so, aber meine Entscheidungen treffe ich am Ende, ist es... Bin ich hier richtig? Das ist ein inneres Einchecken, was ich da mache. Und das habe ich gelernt, weil ich so oft innerlich einchecken musste und ganz, 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 ganz oft dafür belohnt wurde. Und wenn du das halt tausendmal erlebst, dann entwickelst du ein Vertrauen in dich und in deine Intuition. Und du wirst schon wissen, was du machst. Und dann hast du auch nicht mehr dieses, oh, Mama, Papa, soll ich vielleicht? Oh, ich frage erst mal 10 Freunde und soll ich oder soll ich nicht? Sondern dann gehe ich in eine kleine Meditation und frage mich und na dann...
Lass mich die Risikogeschichte vertiefen. Ich habe verstanden, das war dein Weg, den Stefan gab es, der hat an dich geglaubt, alle haben an dich geglaubt.
Ja.
Du hast dann gesagt, alles okay, war da. ich nehm einen bestimmten Betrag, den er in mein Unternehmen investiert. Als es dann angelaufen war, wir hatten das an einer anderen Stelle schon mal angeschnitten, aber da vielleicht noch einen Gedanken tiefer. Und als in den ersten Monaten nicht der Umsatz reinkam, wie ihr euch das gewünscht habt, gab es dann eine weitere Sorge, dass dieses Risiko verloren geht?
Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt. Die ersten Monate waren eigentlich ein reiner Panikanfall. Es waren sehr nervöse Monate. Sehr, sehr nervöse Monate. Aber dann steckst du halt drin und da sind wir, eingangs haben wir ja darüber gesprochen, wenn du es dann halt anfängst, dann findest du halt auch Wege. Ne? Aufgeben war dann halt keine Option mehr. Also hätte ich ja komplett mein Gesicht verloren, wenn ich nach 3 Monaten gesagt hätte, so, war nett, ich habe jetzt hier ein schönes Office gekauft und habe hier 3 Leute eingestellt, die ich jetzt auch wieder entlassen habe. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich bin raus. Das wäre ja sehr peinlich gewesen.
Okay.
Ich habe auch an die Idee geglaubt.
Was hat's verändert, dass ihr dann also zügiger Business regt?
Es ist dranbleiben. Das Einzige, was hilft, ist einfach, es ist ja egal, was du machst. Wenn du Sport machst und du denkst, es bringt nichts, dann machst du es einfach trotzdem weiter. Du folgst einfach dem Plan. Du musst einfach dem Plan folgen, auch wenn du denkst, er bringt nichts. Und Stefan hat ganz oft zu mir gesagt, das ist auch ein sehr, sehr guter, zwei Bildnisse, die er mir gesagt hat. Das eine war, du musst die Welle aufbauen und irgendwann bricht sie. Und das empfinde ich jetzt so. Wir haben jetzt so viele Kontakte in den Markt reingeworfen, so viele Kontaktversuche, dass jetzt es anfängt, hier gibt es mal eine Empfehlung, hier kommt mal jemand, mit dem wir vor einem halben Jahr gesprochen haben, hier können wir jetzt die Pipeline anrufen, die wir aufgebaut haben. Also die Welle fängt einfach an, ein Stück weit zu brechen. Das ist das eine. Und das andere ist die Idee davon, dass man alles die ganze Zeit richtig macht und immer in Balance elegant übers Seil so balanciert, ist halt auch ein kompletter Irrglauben. Ja? Sondern du bist mal am einen Extrem und dann bist du mal am anderen Extrem. Und auch da hat mir Stefan damals was Tolles gesagt. Ich meinte nämlich so, boah, mir fehlt total die Balance, zu viel arbeiten, zu wenig arbeiten. Also man hinterfragt ja ständig. Und er hat gesagt, Balance ist nicht gerade zu laufen, sondern wie der Seiltänzer von links nach rechts. Und das ist Balance.
Die Schwingungen
hinzukriegen. Die Schwingungen hinzukriegen und aber auf Track zu bleiben.
Ja.
Und das sind so Bildnisse, die mir halt total helfen. Und jetzt habe ich natürlich auch Teamverantwortung. Ne? Also jetzt ist natürlich, ich kann jetzt nicht einfach sagen, so Leute, ist nicht. Also wenn du dir Verbindlichkeiten, gesunde Verbindlichkeiten, nicht ich mache mir Schulden von 100.000 Euro und gehe ins Casino. Ne? Gesunde Verbindlichkeiten sich zu schaffen, sind auf jeden Fall ein krasser Beschleuniger für Wachstum.
Das glaube ich
auch. Und das ist das Gleiche mit so einer Reise. Wenn du dich da halt hinsetzt und du hast halt das Ticket in einem halben Jahr zurückgebucht, dann gehst du halt durch die Angst. Ne? Da kannst du jetzt nicht, du fliegst ja jetzt nicht nach Hause. Und diese gesunden Risiken, die dich zwingen zu wachsen, sind meiner Meinung nach super geil.
Ja.
Hast du das in deinem Leben vielleicht noch als Abschluss, weil mich da deine Perspektive...
Ich habe als Abschluss noch eine schöne Geschichte.
Ja, bitte.
Die auch das Risiko sehr gut beleuchtet. Ich war ja bei Kettenbach dann 10 Jahre Geschäftsführer und habe ungefähr in der Mitte, das war das 5. oder 6. Jahr, eine Situation erlebt, da war ich bereits dabei und hatte ziemlich viel Struktur aufgebaut. Der deutsche Vertriebsstand, Marketingstand, Controllingstand, die Produktion wurde gerade neu geordnet und es gab eine Forschungsabteilung. Und vom 5. zum 6. Jahr gebe ich meinen Businessplan ab bei der Unternehmerin und es läuft los. Und im Monat März konnte ich erahnen, dass ich vermutlich 1,2 Millionen Verlust mache. Im April wurden das 1,1 Millionen. Mhm. Aber es wurde eine große Zahl. Mhm. Die Unternehmerin wusste noch nichts. Und ich in meiner inneren Abwägung, und ich habe damals als Geschäftsführer das nicht mit meinem Geschäftsführungskreis diskutiert, sondern nur mit dem Controller, der die Zahlen zusammengestellt hat, weil der hatte die Informationen sowieso. Und die anderen wollte ich damit nicht belasten, sondern habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Weil ich muss den Gang nach Canossa antreten. Mhm. Also ich muss so früh als möglich sagen, ich habe in meiner Umsatzprognose in Deutschland das völlig falsch eingeschätzt. Es gab in Deutschland eine Reform, eine Gesundheitsreform, die zu einem deutlich geringeren Volumen von Kronen und Brücken bei Patienten geführt hat und die Zahnärzte haben weniger Abformmaterial gebraucht. Mhm. Der Umsatz brach in Deutschland ein. Und dann bin ich darüber mit folgender Strategie. Ich habe gesagt zu der Chefin, zu der Inhaberin, ich bin hier mit schlechten Nachrichten. Die Prognose für den deutschen Markt sieht so und so aus. Meine Hochrechnung für das ganze Unternehmen sieht so aus, dass wir vermutlich einen Millionenverlust machen. Ich habe nur zwei Möglichkeiten und die möchte ich mit Ihnen diskutieren. Und ich habe eine Präferenz. Mhm. Die eine Möglichkeit ist, wir bauen Struktur ab und halbieren den Vertrieb und sind im nächsten Jahr schlecht dran.
Ja.
Und es haut uns die ganze Stimmung kaputt. Wir hatten eine erstklassige Aufbaustimmung. Mhm. Und die zweite ist, Sie akzeptieren es, dass eine Million Verlust entsteht, vielleicht sind es zum Schluss nur noch 800.000, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht genau einschätzen. Wir erhalten die Struktur und gehen offen mit dem Thema um, was den deutschen Vertrieb angeht, dass wir das Beste rausholen, was möglich ist. Wir können zum Schluss noch möglicherweise vielleicht also 100.000 oder 200.000 Verlustreduktion durch Vertriebsaktivitäten hinkriegen. Und das ist meine Empfehlung an Sie. Die dritte Möglichkeit ist Sie wechseln mich aus. Mhm. Das ist doch so, junger Mann, das mit der Struktur, Erhalt der Struktur ist genau der richtige Weg.
Cool.
Sind zwar sehr jung, aber das wäre meine Empfehlung.
Wie alt warst du?
Ich war 36,
Alter,
36 plus 4, plus 5, 41, 41 ja. Mit 36 kam ich dahin, 41 und die Unternehmerin war so 60, 65. Mhm. Und so ist es dann auch gelaufen und es waren zum Schluss nur 500.000.
Ja.
Aber auch da musst du also jemand haben, der dich hinlegt Und sie hatte, hatte zum Glück also so viel eigene Reserven, dass sie das einschießen konnte. Cool. Und ein Jahr drauf wurde es besser. Noch was kam hinzu. Nachdem sie das gemacht hatte, bin ich an meine Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter und habe die zusammengeholt, waren 12 Leute. Und habe gesagt, das ist die Situation im Unternehmen und ich möchte, dass wir uns beteiligen. Ich hätte in diesem Jahr 40.000 Tantieme zu erwarten. Ich verzichte darauf. Mhm. Und wenn ich in die Runde schaue, würde ich mir wünschen, ihr verzichtet auch. Mhm. Da haben sich alle geschüttelt, logischerweise. Die mussten natürlich auch mit dem Geld planen. Da habe ich gesagt, lasst uns morgen nochmal treffen. Ich will euch nicht überfallen. Ich möchte nur euch nur wissen, das ist die Situation. Mhm. Da geht die Unternehmerin mit. Wir können jetzt einen Beitrag leisten. Und die mitgehen, für die werde ich mich in Zukunft auch stark einsetzen, wenn wir wieder wachsen, dass die Tantiemen mitwachsen.
Ja. Ja.
Und alle sind mitgegangen, bis auf einen.
Ah, krass.
Und dann konnte ich am Folgetag zur Unternehmerin fahren und sagen, 120.000, nee, oder 150.000
haben wir schon
von dem Verlust tragen wir selbst.
Ja, cool.
Das fand sie super.
Ja, super stark.
Das war großartig. Super also da stark. Haben wir das Risiko geteilt.
Auch fürs Team.
Und ich habe cool. in den Folgejahren viel Tantieme rausgeleiert für meine Mitarbeiter. Ja. Und ich bin auch nicht schlecht gefahren mit der Strategie.
Ja, es ist Risiko, aber es ist auch maximale Transparenz und totaler Teamgeist. Ne? Also wenn man so gemeinsam und dann auch so voranzugehen und zu sagen, hier pass auf, wir machen das jetzt zusammen. Die Alternative ist, wir verändern die Strukturen, es müssen Leute gehen, aber es bringt uns nichts, weil nächstes Jahr wollen wir wieder durchstarten und dann brauchen wir euch. Deswegen lasst uns das gemeinsam tragen, das ist halt super, super cool.
Und es geht natürlich in so kleineren Unternehmen leichter, da war keiner diesen Wasserkopf dahinter. Ich hatte den direkten Draht zur Unternehmerin und die hat das sehr gut mittragen
Auch von ihr sehr stark, ja.
Ja, und das war eine gute Erfahrung für mich.
Ja.
Übrigens auch in der Einschätzung von Personen. Die Person, die nicht mitgegangen ist, das wäre auch die ich aus der Rückschau nicht mehr eingestellt hätte.
Ja, klar.
Weil das passt dann ja sehr, gar nicht. Sehr das Programm Ego gehabt und ganz wenig sich auf die anderen ausgerichtet. Ist später im Krawall aus dem Unternehmen ausgeschieden. Da war ich nicht mehr Geschäftsführer, sondern es war jemand anders. Also diese charakterliche, dieses kleine Defizit, das es sichtbar gemacht hat, das war schon immer da.
Ja, spannend. Aber von ihr auch sehr stark. Ne? Also da war sie dann auch sehr ins Risiko gegangen. Und da sieht man aber eben das andere, was es auch machen kann, wenn man vertraut in die Expertise und den Skill von anderen und was das auch mit deren Selbstbewusstsein. Und ich meine, du wolltest ja dann auch beweisen, okay, die nächsten Jahre. Ne? Also,
na klar.
Das macht ja was mit deiner Power. Während wenn jemand anderes dann immer so kappt und immer sagt, ach, weiß ich nicht, sie sind so jung, ob sie das schaffen, weißt du, so. Dann verlierst du ja total den Drive darin, dass du selber beweisen willst, hey, ich bin das wert und das kriegen wir jetzt richtig hin. Ne? Ja, spannender Abschluss, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Vielen Dank für den sehr spannenden Einblick in das ganze Thema Risiko und voneinander lernen. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und ja genau, folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, YouTube, wo auch immer ihr uns seht und kommentiert gerne und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.